Kapitel 29. Harold und Queenie. Nachdem Harold seinen Brief geschrieben hatte, konnte er einen jungen Mann dazu bewegen, ihm einen Umschlag und eine Briefmarke zu kaufen. Es war zu spät, um Queenie zu besuchen, deshalb verbrachte er die Nacht in seinem Schlafsack auf einer Bank im Stadtpark. Am frühen Morgen suchte er die öffentliche Toilette auf, wo er sich wusch und mit den Fingern die Haare kämmte. Jemand hatte am Waschbecken einen Einmalrasierer liegen lassen, den zog er durch seinen Bart. Es war keine richtige Rasur, entfernte aber die Masse der Haare, sodass statt der Locken nur Stoppel blieben und ein Büschel hier und da. Seine Mundpartie sah bleich aus, als hätte sie nichts mit der ledrigen Haut zu tun, in der seine Nase und seine Augen eingebettet waren. Er hob den Rucksack auf die Schultern und machte sich auf den Weg zum Hospiz. Er fühlte sich wie ausgehöhlt und fragte sich, ob er vielleicht etwas zu essen brauchte. Aber er hatte keinen Appetit, ihm war sogar leicht schlecht. Am Himmel hing eine dichte, weiße Wolkendecke, doch die Salzluft roch schon nach Wärme. Familien trafen in ihren Autos ein und schlugen mit ihren Picknickkörben und Klappstühlen am Strand eine Bleibe für den Tag auf. Weit draußen am Horizont funkelte die See Metallen in der Morgensonne. Harold wusste, dass das Ende bevorstand, hatte aber keine Ahnung, wie es sein würde oder was er anschließend tun sollte. Er bog in die Auffahrt zum Bernardino-Hospiz ein und ging bis zum Ende des Asphaltwegs, der sicher erst vor kurzem angelegt worden war, denn er gab weich unter seinen Füßen nach. Ohne zu zögern drückte Harold auf die Klingel. Beim Warten schloss er die Augen und stützte sich mit der Hand auf die Mauer. Ob die Schwester, die ihn begrüßen würde, wohl dieselbe Frau war, mit der er telefoniert hatte? Er hoffte, er würde nicht allzu viel erklären müssen. Ihm fehlte die Energie für viele Worte. Die Tür ging auf. Vor ihm stand eine Frau, deren Haar von Stoff verdeckt war. Sie trug ein langes, hochgeschlossenes, cremefarbenes Gewand, darüber eine schwarze Tunika mit Gürtel. Harold spürte am ganzen Körper ein Kribbeln. »Ich bin Harold Fry«, sagte er. »Ich bin sehr lange gelaufen, um Queenie Hennessy zu retten.« Plötzlich bekam er schrecklichen Durst. Seine Beine zitterten, er hätte sich gern auf einen Stuhl gesetzt. Die Nonne lächelte. Ihre Haut war weich und glatt, ihr Haaransatz grau. Sie streckte die Hände aus, warme, raue, kräftige Hände, und nahm Harolds Hände in die ihren. Harold hatte Angst, dass ihm die Tränen kommen würden. »Willkommen, Harold«, sagte die Nonne. Sie stellte sich als Schwester Philomena vor und forderte ihn auf, einzutreten. Er streifte seine Füße auf der Matte ab. Dann streifte er sie noch einmal ab. »Seien Sie unbesorgt«, sagte sie, aber er konnte nicht aufhören. Er stampfte mit den Schuhen auf dem Fußabstreifer herum, dann hob er sie hoch, um sich zu vergewissern, dass kein Schmutz mehr daran hing. Sie waren sauber, trotzdem streifte er die Sohlen immer wieder über die kratzige Matte, wie er es früher bei seinen Tanten tun musste, bevor sie ihn ins Haus ließen. Er bückte sich, um das Isolierband abzuwickeln, was ziemlich lange dauerte. Es blieb dauernd an seinen Fingern kleben. Je länger er brauchte, desto mehr wünschte er sich, er hätte gar nicht erst damit angefangen. »Ich glaube, ich sollte meine Segelschuhe an der Tür lassen.« Die Luft drinnen war kühl und still. Es roch nach Desinfektionsmittel, was ihn an Maureen erinnerte, außerdem nach heißem Essen, vielleicht nach Kartoffeln. Mit der Fußspitze trat er auf die Ferse des einen Schuhs, um den Fuß herauszuziehen, dann wiederholte er dasselbe mit dem anderen Schuh. Als er in Socken dastand, fühlte er sich klein und nackt. Die Nonne lächelte. »Bestimmt möchten Sie Queenie nun sehr gern sehen.« Sie fragte, ob er bereit sei, ihr zu folgen, und er nickte. Schweigend liefen sie auf dem blauen Läufer den Gang entlang. Es gab keinen Applaus, keine lachenden Schwestern, keine jubelnden Patienten. Da war nur Harold, der der wehenden Silhouette einer Nonne folgte, einen sauberen, leeren Korridor entlang. Hörte er nicht Gesang in der Luft? Aber als er noch einmal lauschte, dachte er, es sei wohl nur Einbildung gewesen. Vielleicht war es der Wind, der vorn an den Panoramafenstern vorbeipfiff. Vielleicht hatte auch jemand gerufen. Er merkte, dass er vergessen hatte, Blumen mitzubringen. »Alles in Ordnung?«, fragte die Nonne. Wieder nickte er. Sie erreichten die großen Fenster und Harold sah, dass sie auf einen Garten hinausgingen. Er blickte sehnsüchtig zu dem kurzgeschorenen Rasen und stellte sich vor, wie seine nackten Füße im weichen Gras versanken. Bänke waren aufgestellt, ein Rasensprenger wirbelte Wasserbögen durch die Luft, die hin und wieder einen Lichtstrahl auffingen. Vor Harold dehnte sich eine Reihe geschlossener Türen. Hinter einer davon war sicher Queenie. Er blickte unverwandt in den Garten hinaus und empfand auf einmal große Angst. »Wie lange, sagten Sie, sind Sie gelaufen?« »Oh«, sagte er. Schon während er der Nonne folgte, schrumpfte die Bedeutung seines Fußmarschs in nichts zusammen. »Ziemlich lange.« Sie sagte, »Ich fürchte, wir haben diese anderen Pilger nicht zu uns ins Hospiz eingeladen. Wir haben sie uns im Fernsehen angesehen und fanden sie ziemlich laut.« Sie drehte sich um. Fast glaubte er, sie hätte ihm zugezwinkert, aber das musste wohl ein Irrtum sein. Sie kamen an einer halboffenen Tür vorbei. Er wollte gar nicht hinsehen. »Schwester Philomena«, rief eine Stimme, schwach wie ein Flüstern. Die Nonne blieb stehen und schaute hinein, hielt sich mit ausgebreiteten Armen am Türrahmen fest. »Bin gleich da«, sagte sie zu dem unsichtbaren Bewohner. Sie hob einen Fuß und streckte die Fußspitze ein wenig nach hinten, als wäre sie eine Tänzerin, allerdings einen Sportschuhen. Dann drehte sie sich wieder zu Harold um und sagte mit einem herzlichen Lächeln, sie wären schon ganz nah. Er fror, war müde oder litt an was weiß der Himmel. Irgendetwas saugte das Leben aus ihm heraus. Nach ein paar weiteren Schritten klopfte die Nonne leise an eine Tür. Sie stützte die Fingerknöchel auf das Holz, presste das Ohr daran und lauschte kurz, dann öffnete sie die Tür einen Spalt und spähte hinein. »Wir haben einen Besucher«, berichtete sie dem Raum, den er noch nicht sehen konnte. Dann schob sie die Tür auf bis zur Wand, drückte sich flach dagegen und ließ Harold vorbeigehen. »Wie aufregend«, sagte sie. Er nahm einen tiefen Atemzug, der von seinen Füßen heraufzukommen schien, hob den Blick und richtete ihn fest in das Zimmer. Ein grauer Himmel, weit entfernt hinter dem einzigen Fenster mit halb zugezogenen Vorhängen. Unter einem Holzkreuz ein einfaches Bett, darunter eine Bettpfanne, am Fußende ein leerer Stuhl. »Aber sie ist ja gar nicht da«, ihm schwindelte vor unerwarteter Erleichterung. Schwester Philomena lachte. »Natürlich ist sie da«. Sie nickte zum Bett, und als Harold noch einmal genauer hinsah, entdeckte er unter den eisweißen Leintüchern ein zartes Profil. An der Seite lag etwas wie eine lang ausgestreckte, weiße Klaue, und beim zweiten Blick begriff Harold, dass es Queenies Arm war. Ihm schoss das Blut in den Kopf. »Harold«, hörte er die Stimme der Nonne. Ihr Gesicht war nahe bei seinem, ihre Haut ein Netz von feinen Fältchen. »Queenie ist verwirrt und hat Schmerzen. Aber sie hat gewartet, wie sie sie gebeten haben.« Sie trat wieder zur Seite, um ihn vorbeizulassen. Er näherte sich ein paar Schritte, dann noch ein paar. Sein Herz hämmerte. Und als Harold Fry endlich bei der Frau anlangte, für die er so viele Meilen gelaufen war, knickten ihm fast die Beine weg. Sie lag reglos da, nur eine Armeslänge von ihm entfernt, das Gesicht leicht zum Fenster gedreht. Er fragte sich, ob sie schlief oder vielleicht von Medikamenten betäubt war oder ob sie auf etwas anderes wartete als auf ihn. Da sie sich nicht rührte und seine Ankunft nicht bemerkte, hatte der Moment etwas ungemein Intimes. Ihr Körper zeichnete sich kaum unter den Leintüchern ab. Sie war klein wie ein Kind. Harold nahm den Rucksack von den Schultern und hielt ihn vor den Bauch, als wolle er sich das Bild, das er da sah, vom Leib halten. Dann wagte er sich einen Schritt näher. Einen zweiten. Was von Queenies Haar noch übrig war, war dünn und weiß wie Löwenzahnsamen. Es bauschte sich nach oben und zur Seite wie von einem kräftigen Wind durchgepustet. Darunter schien die papierdünne Kopfhaut durch. Um den Hals hatte Queenie einen Verband. Queenie Hennessy sah aus wie jemand anderer, wie jemand, dem Harold nie begegnet war. Ein Geist, eine Hülse. Harold sah sich unauffällig nach Schwester Philomena um, aber der Türrahmen war leer. Die Nonne war gegangen. Er könnte die Geschenke deponieren und gehen, vielleicht eine Karte dazulegen. Das schien ihm bei weitem das Beste. Er könnte etwas Tröstliches schreiben. Er spürte neue Energie. Doch in dem Moment, als er sich zurückziehen wollte, begann Queenies Kopf sich langsam und gleichmäßig vom Fenster in den Raum zu drehen. Harold stand da wie festgenagelt und sah zu. Erst kam das linke Auge, dann die Nase, dann die rechte Wange, bis Queenie ihm das Gesicht zuwandte und sie sich zum ersten Mal nach 20 Jahren wiedersahen. Harold stockte der Atem. Das war kein richtiger Kopf mehr. Es waren zwei Köpfe in einem. Der zweite wuchs aus dem ersten heraus. Er setzte über ihrem Wangenknochen an und wölbte sich bis über den Unterkiefer. Diese Wucherung, dieses zweite Gesicht ohne Augen, Mund und Nase war so groß, dass man meinen konnte, es würde jeden Moment aus der Haut herausplatzen. Es drückte Queenies rechtes Auge zu und zerrte es in Richtung Ohr. Ihr Mund war aufgehebelt und zog sich zum Kinn herunter. Ein unmenschlicher Anblick. Queenie hob ihre Klauenfinger, wie um sich zu verbergen, aber es war unmöglich, nicht hinzusehen. Harold stöhnte auf. Das Stöhnen war ihm entschlüpft, bevor es ihm bewusst wurde. Queenies Hand tastete nach etwas, was sie nicht sah. Harold wünschte, er könnte so tun, als wäre der Anblick gar nicht so entsetzlich, aber das konnte er nicht. Sein Mund öffnete sich und er nuschelte zwei Worte. »Hallo, Queenie.« Über 1000 Kilometer, und das war alles, was er herausbrachte. Sie sagte nichts. »Ich bin's, Harold«, sagte er. »Harold Fry.« Er merkte, dass er nickte, die Worte übertrieben deutlich formulierte und sie nicht an ihr entstelltes Gesicht, sondern an ihre Klauenhand richtete. »Wir haben vor langer Zeit zusammengearbeitet. Erinnern Sie sich?« Wieder warf er einen verstohlenen Blick auf den monströsen Tumor. Eine glänzende, knollige Masse voller feiner Äderchen und Verfärbungen, als könne die Haut sie nur unter Schmerzen zusammenhalten. Queenies offenes Auge blinzelte ihn an. Vom anderen floss zäh etwas Feuchtes auf das Kissen hinunter. »Haben Sie meinen Brief bekommen?« Der Blick war nackt, wie der Blick eines gefangenen Tieres. »Meine Postkarten!« »Sterbe ich?« fragte ihr Marmorauge. »Wird es wehtun?« Er konnte nicht mehr hinsehen. Er öffnete den Rucksack und stöberte mit zitternden Fingern im finsteren Inneren herum. Er war sich des beobachtenden Blickes seiner alten Kollegin so bewusst, dass er immer wieder vergaß, was er eigentlich suchte. »Ich habe ein paar kleine Souvenirs mitgebracht. Die habe ich unterwegs gesammelt. Da ist ein Rosenquarzkristall zum Aufhängen, der sich hübsch an Ihrem Fenster machen wird. Ich muss ihn nur finden. Und irgendwo ist auch ein kleines Glas Honig.« Ihm dämmerte, dass sie mit einem Tumor dieser Größe wahrscheinlich nichts mehr essen konnte. »Vielleicht mögen Sie gar keinen Honig, aber das Glas ist hübsch. Da kann man Stifte reinstellen. Es ist von der Buckfast Abbey.« Er zog die Papiertüte mit dem Hängekristall heraus und bot ihn ihr an. Sie regte sich nicht. Er legte die Tüte vor ihre Klauenhand, klopfte zweimal darauf. Als er hochsah, erstarrte er wie zu Eis. Queenie Hennessy rutschte vom Kissen, als würde sie vom Gewicht ihres schrecklichen Gesichts zu Boden gezogen. Er wusste nicht, was er tun sollte. Er wusste, dass er helfen musste, aber wie, wusste er nicht. Er fürchtete, unter ihrem verbundenen Hals gäbe es noch mehr vom selben. Noch mehr Gewucher, noch mehr brutale Zeugnisse ihres Verfalls. Das konnte er nicht ertragen. Harold rief um Hilfe. Erst versuchte er es leise, um sie nicht zu beunruhigen. Doch dann rief er noch einmal lauter, immer lauter. »Hallo, Queenie«, rief die eintretende Nonne. Allerdings schien es eine andere als vorher. Ihre Stimme war jünger, ihr Körper fülliger, ihre Art zupackender. »Lassen wir doch mal Licht rein, hier sieht's ja aus wie in einer Leichenhalle.« Sie ging zu den Vorhängen und riss sie mit einem Ruck zurück, dass die Ringe über die Metallstange quietschten. »Wie nett, dass Sie Besuch haben!« Harold fand alles an ihr zu lebendig für dieses Zimmer, für Queenies gebrechlichen Zustand. Er ärgerte sich, dass sie sich hier um einen so zarten Menschen wie Queenie kümmern durfte, war aber auch erleichtert, dass sie das Ruder übernahm. Sie rutscht. Er konnte den Satz nicht beenden, deutete nur. Nicht schon wieder, tadelte die Nonne so munter, als wäre Queenie ein Kind und hätte Essen auf die Bluse gekleckert. Von der anderen Seite des Betts schob sie Queenies Kissen zurecht. Sie hakte ihre Arme unter Queenies Achseln und zerrte sie in eine aufrechtere Lage. Queenie fügte sich wie eine Stoffpuppe, und so würde Harold sie wohl immer im Gedächtnis behalten, duldend, alles erleidend, während jemand sie unter lustigen Bemerkungen, die er nur widerwärtig fand, auf ein Kissen wuchtete. Henry ist anscheinend zu Fuß gekommen, den ganzen Weg von... Wo kommen Sie her, Henry? Harold machte den Mund auf, um zu erklären, dass er nicht Henry heiße und aus Kingsbridge sei, aber ihm schwand der Wille, beides klarzustellen. Ihre Irrtümer aufzuklären, schien nicht der Mühe wert. Er selbst kam sich vor, wie nicht der Mühe wert. »Aus Dorset, sagten Sie?« fragte die Schwester. »Ja, richtig«, antwortete Harold im selben Ton, dass es klang, als riefen sie sich etwas über den Seewind zu. »Aus dem Süden.« »Sollen wir ihm Tee anbieten?« fragte sie Queenie, ohne sie anzusehen. »Suchen Sie sich doch ein Plätzchen, Henry, und plaudern ein bisschen. Ich mache uns inzwischen allen ein Tässchen. Bei uns war ja dauernd was los, nicht wahr? Wir haben so viele Briefe und Postkarten bekommen. Letzte Woche hat sogar eine Dame aus Perth geschrieben.« Als sie hinausging, sagte sie zu Harold, »Sie kann sie hören.« Er dachte, wenn Queenie wirklich hören konnte, dann war es nicht sehr taktvoll, darüber zu reden. Aber das sagte er nicht. Er beschränkte die Kommunikation auf das Grundlegendste. Harold setzte sich auf den Stuhl neben Queenies Bett. Die Stuhlbeine scharrten, als er ihn ein Stück zurückschob, um nicht im Weg zu sein. Er steckte die Hände zwischen die Knie. »Hallo«, sagte er wieder, als begegneten sie sich zum ersten Mal. »Ich muss schon sagen, Sie schlagen sich wacker. Meine Frau, erinnern Sie sich an Maureen? Meine Frau lässt Sie grüßen.« Er fühlte sich jetzt sicherer, seit er Maureen mit ins Spiel gebracht hatte. Er wünschte, Queenie würde etwas sagen, um das Eis zu brechen, aber sie schwieg beharrlich. »Ja, Sie halten sich gut, denn wirklich, wirklich gut.« Er warf einen Blick nach hinten, ob die Nonne mit dem Tee kam, aber sie waren immer noch allein. Er gähnte ausgiebig, obwohl er hellwach war. »Ich bin sehr lange gelaufen«, sagte er schwach. »Soll ich den Kristall aufhängen?« Im Laden hatten sie ihn im Fenster hängen. Ich glaube, er wird ihnen gefallen. Angeblich besitzt er Heilkräfte. Ihr offenes Auge suchte das seine. Aber beschwören will ich das nicht. Er fragte sich, wie lange er es hier noch aushalten müsste. Er stand mit dem Kristall auf, der am Faden von seinen Fingern baumelte, und tat, als suche er einen geeigneten Platz zum Aufhängen. Der Himmel unter dem Fenster leuchtete so weiß, dass er nicht sagen konnte, ob das Leuchten von den Wolken oder von einer grellen Sonne kam. Unten im Garten schob eine Nonne mit Strohhut einen Patienten im Rollstuhl über den Rasen und sprach leise auf ihn ein. Ob sie wohl betete? Er beneidete sie um ihre Sicherheit. In ihm regten sich alte Gefühle und Bilder aus der Vergangenheit, die er vor langer Zeit begraben hatte, denn damit zu leben war mehr, als ein Mensch ertragen konnte. Er klammerte sich ans Fensterbrett und atmete tief, aber die Luft war zu heiß und verschaffte ihm keine Erleichterung. Er durchlebte von neuem den Nachmittag, als er Maureen zum Bestattungsinstitut gefahren hatte, um David ein letztes Mal im Sarg zu sehen. Sie hatte ein paar Sachen mitgenommen, eine rote Rose, einen Teddybär und ein Kissen, das sie ihm unter den Kopf schieben wollte. Im Auto hatte sie Harold gefragt, was er David mitgeben werde, obwohl sie wusste, dass er nichts hatte. Die Sonne stand sehr tief und blendete ihn beim Fahren. Sie hatten beide eine Sonnenbrille auf. Maureen nahm die ihre nicht einmal zu Hause ab. Im Bestattungsinstitut überraschte sie ihn mit der Ankündigung, dass sie allein von David Abschied nehmen wolle. Er saß unterdessen draußen, den Kopf in die Hände gestützt, und wartete, bis er an der Reihe wäre. Da bot ihm ein Mann, der gerade vorbeikam, eine Zigarette an. Harold nahm sie an, obwohl er seit seinen Tagen als Busschaffner nicht mehr geraucht hatte. Er versuchte sich vorzustellen, was man als Vater zu seinem toten Sohn sagt. Seine Hand mit der Zigarette zitterte so sehr, dass der Mann 3 Streichhölzer brauchte, um ihm Feuer zu geben. Der Nikotinqualm blieb ihm erst im Hals stecken, dann kroch er zu seinen Innereien hinunter und prompt stülpte sich alles nach oben. Als Harold aufstand und sich über einen Mülleimer beugte, schlug ihm der scharfe Geruch des Verfalls entgegen. Dann hörte er von hinten raue, schluchzende Schreie, Schreie von einer so animalischen Intensität, dass er, die Arme gegen den Mülleimer gestemmt, reglos verharrte. »Nein!« schrie Maureen im Aufbahrungsraum. »Nein, nein, nein!« Die Schallwellen schienen durch Harold hindurch zu vibrieren und an den metallenen Himmel zu stoßen. Harold wirkte einen Schwall Weißenschaums in den Abfalleimer. Als Maureen herauskam, sah sie ihn nur einmal an, dann tastete sie hastig nach der hochgeschobenen Sonnenbrille. Sie hatte so sehr geweint, dass sich ihre ganze Person verflüssigt zu haben schien. Erschrocken bemerkte er, wie dünn sie geworden war. Ihre Schultern steckten in dem schwarzen Kleid wie ein Kleiderbügel. Er wäre so gern auf sie zugegangen, hätte sie so gern in die Arme genommen und sich von ihr in die Arme nehmen lassen, aber er roch nach Zigarette und Erbrochenem. Deshalb blieb er unschlüssig neben dem Abfalleimer stehen und tat, als hätte er sie nicht gesehen, und sie lief an ihm vorbei zum Auto. Der Raum zwischen ihnen verfestigte sich in der Sonne wie zu leuchtendem Glas. Er wischte sich das Gesicht und die Hände ab und ging ihr nach einer Weile nach. Als sie schweigend nach Hause fuhren, war sich Harold bewusst, dass von nun an etwas zwischen ihnen stand, was sich nie mehr beseitigen ließe. Maureen hatte sich von ihrem Sohn verabschiedet, er nicht. Das würde sie immer voneinander trennen. Bei der folgenden kleinen Feier im Krematorium wollte Maureen keine Trauergäste dabei haben. Zu Hause hängte sie Gardinen auf, damit die Leute nicht hereinspähten. Allerdings kam es Harold manchmal vor, als sei der Stoff eher dazu da, dass Maureen nicht mehr hinausschauen konnte. Eine Weile tobte sie herum und machte Harold Vorwürfe, dann hörte auch das auf. Sie gingen auf der Treppe aneinander vorbei wie Fremde. Harold dachte an den Tag, als Maureen aus dem Bestattungsinstitut kam und ihn ansah, bevor sie die Sonnenbrille wieder herunterklappte, und er hatte das Gefühl, dass sie mit diesem einen Blick einen Pakt geschlossen hatten, ihr restliches Leben lang nur noch zu sagen, was sie gar nicht meinten, und auseinanderzureißen, was sie am meisten liebten. An all das erinnerte sich Harold, zitternd vor Schmerz, in dem Hospiz, wo Queenie im Sterben lag. Er hatte geglaubt, wenn er Queenie sähe, könne er sich bedanken und sogar verabschieden. Er hatte geglaubt, es fände eine Begegnung statt, die die schrecklichen Verfehlungen der Vergangenheit auslöschen würde. Aber es konnte keine Begegnung stattfinden, nicht einmal ein Abschied, weil die Frau, die er einmal gekannt hatte, längst fortgegangen war. Harold dachte, er sollte so lange hier ans Fensterbrett gelehnt bleiben, bis er das akzeptieren konnte. Er überlegte, ob er sich wieder hinsetzen sollte, ob es vielleicht helfen würde, wenn er auf dem Stuhl saß. Doch im Grunde wusste er schon, dass es nichts nützen würde. Ob er nun saß oder stand, es würde sehr lange dauern, bis er die Erkenntnis von Queenies Zerfall in den Stoff seines Lebens einweben konnte. Auch David war tot und ließ sich nicht zurückholen. Harold knotete den Kristall rasch an einen Vorhangring. Er hing im Licht und drehte sich kaum merklich. Harold erinnerte sich daran, wie er an dem Tag, als David fast ertrunken wäre, an seinen Schnürsenkeln herumgenestelt hatte. Er erinnerte sich, wie er mit Maureen von dem Beerdigungsinstitut nach Hause gefahren war, im Bewusstsein, dass alles aus war. Noch etwas kam hoch. Er sah sich als Jungen auf dem Bett liegen, nachdem seine Mutter fortgegangen war, und sich fragen, ob er größere Chancen zu sterben hätte, wenn er sich so wenig wie möglich bewegte. Aber jetzt lag hier, Jahre später, eine Frau, mit der ihn eine kurze, aber innige Freundschaft verbunden hatte. Eine Frau, die um das bisschen Leben kämpfte, das noch in ihr steckte. Nein, es reichte nicht. Es reichte nicht, wenn er sich hier nur im Hintergrund herumdrückte. Stumm ging er zu Queenies Bett hinüber. Und als sie den Kopf drehte und seinen Blick suchte, setzte er sich neben sie. Er griff nach ihrer Hand. Ihre Finger waren zerbrechlich, hatten kaum noch Fleisch an den Knochen. Sie krümmten sich kaum wahrnehmbar und umfassten die seinen. Er lächelte. Es kommt mir vor, als wäre es sehr lange her, seit ich sie in der Büromaterialkammer gefunden habe, sagte er. Zumindest wollte er das sagen. Vielleicht war es auch nur ein Gedanke. Die Luft blieb lange still und leer, bis ihre Hand aus der seinen glitt und ihr Atem langsamer wurde. Porzellangeklapper schreckte ihn hoch. »Alles klar, Henry?« Die junge Schwester lärmte fröhlich mit ihrem Tablett herein. Harold sah wieder zu Queenie. Sie war eingenickt. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich den Tee stehen lasse?« fragte er. »Ich muss jetzt gehen.« Und das tat er.